Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir hören einen Abschnitt aus dem ersten Timotheusbrief, und zwar Kapitel 1. Ich lese ab Vers 3 bis Vers 11. Die Predigt wird dann gehen über die Verse 6 bis 11. Aber ich lese um des Zusammenhangs willen ab Vers 3. 1. Timotheus Kapitel 1, die Verse 3 bis 11. Ich habe dich ja bei meiner Abreise nach Mazedonien ermahnt, in Ephesus zu bleiben. Dass du gewissen Leuten gebietest, keine fremden Lehren zu verbreiten, sich auch nicht mit Legenden und endlosen Geschlechtsregistern zu beschäftigen, die mehr Streitfragen hervorbringen als göttliche Erbauung im Glauben. Das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Davon sind einige abgeirrt und haben sich unnützem Geschwätz zugewandt. Sie wollen Lehrer des Gesetzes sein und verstehen doch nicht, was sie verkünden und als gewiss hinstellen. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn man es gesetzmäßig anwendet und berücksichtigt, dass einem Gerechten kein Gesetz auferlegt ist, sondern Gesetzlosen, Widerspenstigen, Gottlosen und Sündern, Unheiligen und Gemeinen, solchen, die Vater und Mutter misshandeln, Menschen töten, Unzüchtigen, Knabenschändern, also Homosexuellen, Menschenräubern, Lügnern, Meineidigen und was sonst der gesunden Lehre widerspricht, nach dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, das mir anvertraut worden ist. Soweit das Wort Gottes. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, wir wollen heute an diesem Sonntag die Predigtreihe über den ersten Timotheusbrief fortsetzen. Und wir stellen uns heute, ich sagte es bereits, unter die Verse 6 bis 11. Und ich rufe noch einmal ganz kurz in Erinnerung, der erste Timotheusbrief, er gehört zu den Pastoralbriefen. Dieser Brief, er wurde von Paulus geschrieben. Und dieser Mann, er war tätig, wir würden heute sagen, als Missionar, als Gemeindegründer, als Pastor. Und er richtet diesen Brief an einen jungen Mann, der ebenfalls genau in diesem Bereich tätig war, als Gemeindegründer und in Ephesus nun, wir würden heute sagen, als Pastor. Aber das Entscheidende ist, hier gibt nicht einfach ein Älterer einem Jüngeren etwas weiter aus seinem persönlichen Erfahrungsschatz. Das auch. Das Entscheidende aber ist, hier spricht ein Apostel. Und damit spricht er mit Autorität. Mehr noch, er spricht durch den Heiligen Geist. Und das heißt, was wir hier hören, das ist kein unverbindlicher Rat. Man könnte es auch anders machen, aber ich gebe mal folgenden Rat. Nein, es ist Norm. Denn hier schreibt einer, der von Gott direkt und unmittelbar als Instrument seiner Offenbarung gebraucht worden ist. Und dieser erste Timotheusbrief, ist an eine Gemeinde gerichtet, die durch falsche Lehren und auch durch falsche Lehrer bedroht war. Ich belasen es eben gerade in den Versen 3 und 4. Dass du gewissen oder dass du bestimmten Leuten gebietest, keine Fremden oder keine fremdartigen Lehren zu verbreiten und sich auch nicht mit endlosen Geschlechtsregistern zu beschäftigen. Hier in unserem Abschnitt, ab Vers 6, wird dann deutlicher, was diese falschen Lehrer für Lehren bringen. Und wir können es ganz kurz zusammenfassen. Es geht um die Bedeutung, es geht um die Stellung des Gesetzes. Genauer gesagt, es geht um die Frage, was sollen Christen eigentlich mit dem Gesetz anfangen? In welcher Beziehung steht das Gesetz Gottes zum Christen? Das war damals ein problematisches Thema. Das war ein umstrittenes Thema. Und es ist nicht nur damals umstritten, es ist auch heute umstritten. Damals gab es Leute in der Gemeinde von Ephesus, die beanspruchten, Experten im Gesetz zu sein. Sie wollten Lehrer, wie es hier heißt, des Gesetzes sein. Sie wollten, möchte gern Gesetzeslehrer sein, wenn wir es richtig sehen, richtig beurteilen. Das waren Leute, die sich genauso wie die Judaisten für die Beschneidung einsetzten. Für das Einhalten der im alten Bund gegebenen Zeremonien. Und sie taten das in einer Weise, dass dadurch das Evangelium von Jesus Christus verdunkelt wurde. Und Paulus warnt den Timotheus und er warnt die Gemeinde in Ephesus vor diesen Leuten, die Gesetzeslehrer sein wollen. Die möchte gern Gesetzeslehrer sein wollen. Und damit haben wir das Thema für die heutige Predigt. Es lautet die Bedeutung bzw. die Geltung des Gesetzes für den Christen. Die Bedeutung bzw. die Geltung des Gesetzes für den Christen, und wir wollen drei Punkte beachten. Erstens, das Missverständnis. Der Irrweg des Gesetzes, das durch die falschen Lehrer propagiert wurde. Das sind die Verse 6 und 7. 1. Timotheus 1, die Verse 6 und 7. Das Missverständnis, der Irrweg des Gesetzes, der durch die falschen Lehrer propagiert wurde. Dann zweitens, die Verse 8 bis 10, der wahre Sinn, die wahre Funktion des Gesetzes, die wahre, die wirkliche, die rechte Aufgabe des Gesetzes. Und drittens, 1. Timotheus 1, Vers 11, der Maßstab für die gesunde Lehre ist das Evangelium. Noch einmal, das Missverständnis, der Irrweg des Gesetzes, das durch die falschen Lehrer propagiert wurde, die Verse 6 und 7, der wahre Sinn, die wahre Funktion, die wirkliche Aufgabe des Gesetzes, die Verse 8 bis 10, und drittens, der Maßstab für gesunde Lehre in der Gemeinde ist das Evangelium, Vers 11. Kommen wir zum ersten Punkt. Das Missverständnis des Gesetzes, das durch die falschen Lehrer propagiert wurde. Das Erste, was der Apostel über diese Lehrer sagt, das lesen wir bereits in den Versen 4 und 5, also in dem Abschnitt, über den wir das letzte Mal hörten. Und was Paulus hier sagt, ist im Kern, durch diese Gesetzeslehrer wird die Gemeinde nicht wirklich, nicht in Wahrheit erbaut. Ich lese nochmal ab Vers 3. Ich habe dich ja bei meiner Abreise nach Mazedonien ermahnt, in Ephesus zu bleiben, dass du gewissen Leuten gebietest, keine fremden Lehren zu verbreiten und sich auch nicht mit Legenden oder mit Mythen und endlosen Geschlechtsregistern zu beschäftigen, die mehr Streitfragen hervorbringen als göttliche Erbauung im Glauben oder als die Erbauung Gottes, deren Kennzeichen ist, im Glauben zu sein. Und gleich dann im folgenden Vers erläutert der Apostel, was denn das Ziel rechter Belehrung ist. Rechter Erbauung, auch durch das Gesetz. Und das ist Liebe. Liebe. Liebe aus reinem Herzen, gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Mit anderen Worten, das Ziel, die Perspektive rechter Verkündigung in der Gemeinde ist es, dass die Gemeinde erbaut wird. Nicht in erster Linie, dass die Gemeinde mehr weiß als andere Leute, sondern dass ihr Leben verändert wird. Ihr Leben verändert wird dadurch, dass sie Gott und ihre Nächsten lieben. Durch Erneuerung ihres Sinnes, wie es Paulus einmal im Römerbrief Kapitel 12 sagt. Liebe aus reinem Herzen, gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Und eine solche Liebe, ich rufe das in Erinnerung, was wir das letzte Mal sagten, die kann man nicht aus sich selbst heraus produzieren. Eine solche Liebe ist Frucht des Geistes. Sie erwächst aus der Erkenntnis Christi. Sie erwächst aus der Erkenntnis dessen, was Christus für uns getan hat. Aber dann wächst sie daraus. Liebe, die erste Frucht des Geistes. Galater 5. Und da denken wir in diesem Zusammenhang an 1. Korinther Kapitel 13. Da schreibt der Apostel, die Geistesgaben, die werden vergehen. Die werden sich zum Abschluss bringen. Aber drei Dinge bleiben. Glaube, Hoffnung und Liebe, die gelten fort. Und im Himmel dann? Ja, im Himmel wird dann sogar der Glaube aufhören. Glaube wird dann nicht mehr sein, denn Glaube wird ersetzt sein durch Schauen. Auch Hoffnung wird nicht mehr sein, denn die Hoffnung wird erfüllt werden. Aber eines bleibt. Eines bleibt bis in alle Ewigkeit und das ist die Liebe. Die Liebe ist der höchste Ausdruck des Werkes des Geistes Gottes im Leben eines Christen, im Leben eines Glaubenden, bis in alle Ewigkeit. Und das, was Paulus in 1. Korinther 13 sagt, das schreibt er faktisch auch hier, in 1. Timotheus 1, Vers 5. Das, worum es in unseren Lehren geht, ist noch einmal, nicht, dass die Leute mehr wissen, nicht, dass unsere Leute besser unterscheiden können zwischen Irrlehre und rechter Lehre. Das ist alles richtig und notwendig. Aber das letzte Ziel ist Liebe. Ist, dass wir für den anderen, für unsere Nächsten da sind. Dass wir ihn so lieben, wie wir uns selbst lieben und Gott lieben. Aus ganzem Herzen, mit aller Kraft, mit allem Verstand. Unmittelbar, bevor unser Herr ans Kreuz ging, da wäscht er seinen Jüngern die Füße. Und nachdem er das getan hatte, wendet er sich an seine Jünger und sagt, das wird das Zeugnis auch für die Welt sein, wenn ihr einander liebt. An der Liebe untereinander wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Da kommt ein Gesetzeslehrer zu Jesus und stellt die Frage, Meister, was ist das größte Gebot? Worum geht es eigentlich im Gesetz? Und die Antwort Jesu lautet, du sollst Gott lieben. Von ganzem Herzen, von ganzer Kraft und mit deinem ganzen Gemüt. Und du sollst deinen Nächsten so lieben, wie du dich selbst zu lieben pflegst. An diesen beiden Dingen hängt das Ganze des Gesetzes und der Propheten. Da hängt es dran. Darum geht es. Und genau dasselbe schreibt der Apostel hier in Vers 5. Und Paulus fügt dann hinzu, dass es einige Leute gibt, die behaupten, Lehrer des Gesetzes zu sein, die sich aber von dem Eigentlichen des Gesetzes entfernt haben. Oder wie es Paulus hier formuliert, abgeirrt sind. Sie sind von der klaren Linie dessen, wozu das Gesetz gegeben worden ist, weggegangen. Sie sind abgeirrt zu unnützem Geschwätz. Sie haben sich abgewandt, wie wir hier in Vers 6 lesen, zu fruchtlosen Diskussionen. Bitte beachten wir diesen Gegensatz. Das Ziel rechter Unterweisung, so sagt Paulus, ist Liebe. Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Und das Ergebnis der Lehre dieser Leute ist nicht Liebe. Es ist unnützes Geschwätz, fruchtlose Diskussionen. Die Frucht des Geistes ist Liebe. Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und einem ungeheuchelten Glauben. Das Ergebnis dieser Lehrer ist Spekulation. Ist ein Gerede über Dinge, die vielleicht den Leuten in den Ohren kitzelt, aber die Gemeinde nicht wirklich erbaut. Und Paulus fügt hinzu, diese Leute, sie verstehen noch nicht einmal das, was sie lehren. Nicht das Kennzeichen dieser angeblichen Gesetzeslehrer ist, dass sie vielleicht interessante, zum Teil spekulativ bizarre Ideen verbreiten, aber die Gemeinde, bei Licht betrachtet, wird dadurch nicht auferbaut. Sie sammeln vielleicht auf diese Weise Grüppchen, aber die Gemeinde Gottes, wird dadurch nicht erbaut. Sie verstehen nicht, was das Gesetz sagt. Paulus schreibt mit anderen Worten Folgendes. Schaut euch doch diese Leute mal genau an. Hört doch mal genau hin, was sie verkündigen. Und dann werdet ihr schon feststellen, es ist ein ganz absonderliches Wortgeklingel, was sie da zum Besten geben. Aber das Endziel des Gebotes, Liebe, Liebe aus reinem Herzen, gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben, das kennen sie nicht. Und sie beweisen mit ihrem Gerede eigentlich nur eines, nämlich, dass sie das Gesetz, dass sie das Ziel des Gesetzes, dass sie das, wozu Gott das Gesetz gegeben hat, nicht verstanden haben. Nicht Paulus beginnt unseren Abschnitt Vers 6 mit dem Wort davon. Davon sind einige abgeirrt. Was meint dieses davon? Nun genau das, was wir in Vers 5 lesen. Es ist die Liebe. Es ist das Ziel des Gesetzes. Das hatten sie nicht mehr im Blick. Davon sind sie abgewichen. Und nicht nur in ihrer Lehre, sondern auch in ihrem Verhalten kannst du also sehen, dass sie das Gesetz Gottes bei all dem, was sie da zum Besten geben, nicht verstanden haben. Wozu hat denn Gott das Gesetz gegeben? Antwort: Nicht um darüber zu spekulieren, sondern ich nenne hier einmal drei Punkte. Erstens hat Gott das Gesetz gegeben, um uns von der Sünde, ich sag mal, abzuhalten. Das Gesetz fungiert gleichsam ja, wie in der Erziehung, dass wir sagen, du sollst und du sollst nicht. Diesen Weg gehst du nicht. Wir können das sagen als ein Riegel. Zweitens, es überführt uns von der Sünde. Wir lasen vorhin einen Abschnitt aus dem Römerbrief Kapitel 3. Und dieser Abschnitt endete mit der Aussage, wo Paulus sagt, durch das Gesetz kommt was? Erkenntnis der Sünde. Es ist wie ein Spiegel, in dem wir erkennen, wer wir selbst sind. Und die dritte Funktion, die dritte Aufgabe des Gesetzes ist eine Regel für unser Verhalten. Also Regel, Spiegel, Regel. Das ist die Funktion des Gesetzes. Wir werden das gleich noch sehen. Aber genau so funktionierte das Gesetz bei diesen Möchtegern-Gesetzeslehrern nicht. Sie hatten das Ziel der Liebe längst aus den Augen verloren. Was wollten denn diese Lehrer? Was führten sie eigentlich im Schilde? Nun, sie wollten Gesetzeslehrer sein. Aber mit welcher Absicht wollten sie das? Was war denn der Fehler, den sie machten? Haben diese Leute sich zu viel um das Gesetz gekümmert? Waren sie das, was wir heute als gesetzlich bezeichnen? Nicht, wir gebrauchen dieses Wort ja sehr häufig im Sinn von Legalismus oder Moralismus. Bleiben wir mal einen Augenblick bei diesem Wort gesetzlich. Ich weiß nicht, ob uns schon mal aufgefallen ist, beim Lesen der Schrift, des Wortes Gottes, dass dieses Wort weder von unserem Herrn noch von den Aposteln in dem Sinn verwendet wird, wie wir dieses Wort gerne heute verwenden. Nicht wahr, wenn wir heute von Gesetzlichkeit sprechen, dann meinen wir damit Leute, die ihre eigenen Gesetze aufstellen und diese dann für verbindlich erklären. Das ist sicher falsch. Nicht so taten es die Pharisäer, die ihre Menschengebote über das Gesetz Gottes stellten. Aber dann verwenden wir dieses Wort, diesen Begriff Gesetzlichkeit auch gern in einem anderen Sinn. Etwa im Sinn von, naja, du nimmst die Bibel aber ernst. Du fragst zu viel, was Gott in seinem Wort will. Ich sage es auch hier noch einmal. In diesem Sinn wird das Wort Gesetzlichkeit oder gesetzlich nirgendwo in der Bibel verwendet. Gesetzlichkeit meint nirgendwo in der Bibel, dass wir uns zu viel oder zu genau danach fragen, was Gott will. Die Frage ist ohnehin, ob sich jemand zu viel mit dem Wort Gottes beschäftigen kann. Nicht, können wir uns vorstellen, dass Gott einmal im Gericht uns den Vorwurf machen wird, du hast dich zu viel mit meinem Wort beschäftigt. Ich denke, da können wir ganz beruhigt sein. Das wird Gott keinem sagen. Aber das, was diese Gesetzeslehrer hier vertraten, das war etwas anderes. Das müssen wir verstehen. Sie haben nämlich eines nicht beachtet. Nämlich das, was Paulus in Vers 4 gesagt hat. Dass die Verwaltung Gottes im Glauben ist. Anders gesagt, diese sogenannten Gesetzeslehrer wollten dadurch, dass sie die Leute auf das Gesetz fixierten, sie vom Glauben an Christus abwendig machen. Sie wollten einen anderen Weg aufzeigen, wie man zum Heil gelangt. Wenn man diese Leute gefragt hätte, sag mal, wie kann man vor Gott gerecht werden? Dann hätten sie geantwortet, durch Jesus und durch das Halten des Gesetzes. Nicht zuletzt durch die Beschneidung. Nachdem Paulus von seiner ersten Missionsreise zurückgekehrt war und dann in Antiochien, sozusagen seiner Heimatgemeinde, einen Bericht über seine Arbeit zusammen mit Barnabas gegeben hatte, da kamen dann auch ehemalige Pharisäer. Pharisäer, die Jesus angenommen hatten als ihren Herrn und Heiland nach Antiochien. Und was verkündeten diese Leute? Wir lesen es in Apostelgeschichte 15, Vers 1. Sie sagten, wenn ihr nicht beschnitten worden seid, nach der Weise des Mose, dann könnt ihr nicht errettet werden. Wie kann jemand vor Gott gerettet werden? Wie kann jemand vor Gott gerecht werden? Die Antwort dieser Gesetzeslehrer lautete, durch Jesus plus der Beschneidung nach der Weise des Mose. Ich lasse mir jetzt einmal beiseite, dass die Beschneidung eigentlich auf Abraham schon zurückgeführt wurde. Wir hörten es jetzt in der Predigtreihe, die Carsten uns hielt. Es ging um Sitte des Mose. Daran hielten sie sich fest, an ihrem Judaismus. Nicht an dem Gesetz, so wie es Gott eigentlich gegeben hatte. Oder denken wir an das Gleichnis, das wir vorhin in der ersten Schriftlesung lasen. Jesus erzählt es über den Pharisäer und den Zöllner. Und in der Einleitung zu dieser Geschichte lesen wir: Jesus sagte aber dieses Gleichnis zu Leuten, die auf sich selbst vertrauten. Was vertrauten sie denn bei sich? Dass sie gerecht sind und deswegen die übrigen verachteten. Der Herr sagt dieses Gleichnis also zu Leuten, die sich einbildeten, gerecht zu sein. Wir haben es. Wir sind soweit. Auf uns kann Gott stolz sein. Und kurz darauf lesen wir dann noch eine Begebenheit eines Obersten, eines jungen Mannes. Dieser junge Mann, er kommt zu Jesus und er stellt dem Sohn Gottes eine Frage. Guter Meister, so spricht er ihn an, was muss ich tun, um ewiges Leben zu tun, um ewiges Leben zu erben? Und jetzt achten wir einmal auf die Antwort, die der Herr gab. Er weist ihn hin auf die Gebote. Halte sie. Aha, würden wir jetzt bei oberflächlichem Lesen sagen. Das ist doch genau das, was die Gesetzeslehrer immer verkündigen. Man wird gerecht, man erhält ewiges Leben durch das Halten der Gebote Gottes. Die Antwort des reichen jungen Mannes, dieses Obersten unter den Juden, entspricht ihm dann auch genau. Er sagt, das alles habe ich gehalten, und zwar von meiner Kindheit an. Solange ich zurückdenken kann. Aber sehen Sie, genau damit hatte er gelogen. Und Jesus deckt das hier auf. Verkaufe alles, was du hast. Aber achten wir auf noch etwas. Man überliest das sehr schnell. Bevor der Herr auf das Gebot, auf das Halten der Gebote eingeht, sagt er noch etwas anderes. Nicht wahr? Dieser junge, reiche Mann hatte Jesus angesprochen mit guter Meister. Und der Sohn Gottes geht sofort auf diese Anrede erst ein. Und er stellt ihm die Frage, warum nennst du mich gut? Es gibt nur einen, der gut ist. Und erst danach fragt er diesen jungen Mann, halte die Gebote Gottes. Und als der junge Mann dann antwortet, ich habe alle Gebote gehalten, da sagt er mit anderen Worten nichts anderes als, eigentlich, ich bin gut. Ich bin gut. Es ist spannend, sich dieses Gespräch zwischen dem Herrn und dem reichen jungen Mann genau anzuschauen. Wir wollen das jetzt hier nicht tun. Aber der Punkt, auf den der Herr ihn weisen will, ist, das Gesetz, es kann dich nicht gerecht machen. Das Gesetz, es kann dich nicht gut machen. Das ist dein Irrtum, dass du dir einbildest, selbst gut zu sein durch das Halten der Gebote Gottes. Das Gesetz, es kann dich von einigen Sünden abhalten als Regel. Es kann uns die Sünde aufdecken als Spiegel. Es kann uns als Christen Wegweisung geben, wie wir uns zu verhalten haben. Aber das Gesetz, es kann uns auf gar keinen Fall gut machen. Und diese falschen Lehrer in Ephesus, sie waren deswegen so gefährlich, weil sie auftraten mit der Lehre, ich gebe euch jetzt eine tiefere Schau über das Gesetz, sodass ihr dadurch einen Weg findet, sodass ihr nicht völlig und ganz auf Christus und sein Heilswerk vertrauen müsst. Und Paulus reagiert deutlich darauf. Er sagt, diese Leute, sie verstehen nicht, was das Gesetz ist. Sie verstehen nicht, wofür das Gesetz gegeben ist. Und folgerichtig können sie auch nicht das Volk Gottes, die Gemeinde, auferbauen. Genau das ist der springende Punkt hier in den Versen 6 und 7. Falsche Lehre, Sie führt immer dazu, dass wir nicht auferbaut werden. Nur die wahre, nur die gesunde Lehre kann das Volk Gottes auferbauen. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Die Verse 8 bis 10. Was ist denn nun der wahre Sinn, die wahre Funktion des Gesetzes? Das, was diese Leute nicht verstanden haben, diese Gesetzeslehrer, die das Gesetz nicht verstanden haben, die keine Ahnung haben von dem, was sie da fest behaupten. Und er sagt, ich will euch jetzt einmal erklären, was die Aufgabe, was die Funktion des Gesetzes ist. Und das Erste, was Paulus über das Gesetz sagt, in Vers 8 ist, wir wissen, dass das Gesetz gut ist. Und bitte lassen wir das tief in uns reinsinken. Das ist wichtig zu erfassen damals und es ist wichtig, das heute zur Kenntnis zu nehmen. Das Gesetz, es ist gut. Es gibt heute eine Menge von Christen, die das Gesetz, naja, wenn nicht für etwas Schlechtes halten, dann doch für etwas Anrüchiges, etwas Negatives. Paulus ist da anderer Meinung, dass das Gesetz ist gut. Denken wir auch in diesem Zusammenhang einmal an das, was Johannes sagt im ersten Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 3. Daran erkennen wir, dass wir ihn, dass wir Christus erkannt haben. Woran? Dass wir seine Gebote halten. Eben als Regel. 1. Johannes 2, Vers 3. Das Gesetz ist gut. Und Paulus sagt das Gleiche im Römerbrief, Kapitel 7. Das Gesetz, es ist heilig, es ist gerecht und gut. Römer 7, Vers 12. Und als wenn das nicht noch genug ist, zwei Verse weiter in Vers 14, mal wird er noch deutlicher, das Gesetz, es ist geistlich. Es ist geistlich. Das Gesetz Gottes ist gut. Aber es steht hier, achten wir darauf, in einem Bedingungssatz. Wir wissen, dass das Gesetz gut ist, wenn jemand es gesetzmäßig gebraucht. Also mit anderen Worten, wenn man das Gesetz so gebraucht, wie es der Absicht des Gesetzes entspricht. Nicht genau das war ja das Problem dieser vorgeblichen Gesetzeslehrer. Das Problem war nicht, dass sie das Gesetz hochhielten. Das war gut, das war okay. Aber dass sie das Gesetz so verwendeten, wie Gott es nicht beabsichtigt hatte. Wir wissen, dass das Gesetz gut ist, wenn man es gesetzmäßig verwendet. Das heißt mit anderen Worten, du musst das Gesetz so verwenden, wie es in Übereinstimmung mit dem Zweck des Gesetzes ist, den Gott gegeben hat. Wenn du meinst, dass das Gesetz die Lösung dafür sei, dass du durch das Halten des Gesetzes gut wirst, gerecht wirst, ewiges Leben bekommst, dann bist du abgeirrt. Dann bist du irregeführt. Genau das wäre Gesetzlichkeit. Für einen Gerechten, für einen, der durch das Gesetz Gottes gerecht werden will, ist das Gesetz nicht gegeben. Vielmehr ist es gegeben, Vers 9 und Vers 10, für Sünder. Und um das zu erkennen, wofür das Gesetz Gottes gegeben ist, zitiert Paulus hier faktisch die 10 Gebote. Wenn wir es recht sehen in den Versen 9 und 10. Und weitgehend sogar in der Reihenfolge, in der uns die 10 Gebote gegeben sind. Nicht zunächst spricht er von gesetzlosen, rebellischen, gottlosen Sündern, Unheiligen und Gemeinen. Das entspricht ziemlich genau dem, was wir in den ersten 4 Geboten lesen, also keine anderen Götter haben, kein Bildnis noch Gleichnis machen, die Namen Gottes nicht missbrauchen, doch den Sonntag heiligen. Und dann bitte achten wir darauf. Er spricht hier von Leuten, die Vater und Mutter misshandeln. Und das ist genau das Gegenteil, das Gegenpol zum fünften Gebot zum Ehren von Vater und Mutter. Dann geht es um das Menschen töten. Du sollst nicht töten, ist das sechste Gebot. Dann spricht Paulus hier von unreinen, unzüchtigen Knabenschändern. Das entspricht dem siebten Gebot. Du sollst nicht Ehe brechen. Dann das achte Gebot. Du sollst nicht stehlen. Das weist ja auf das Menschenstehlen hin. Denken wir an Sklaverei. Und dann spricht er von Lügnern und Meineidigen. Nun, das entspricht dem neunten Gebot. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Und dann fügt er hinzu, und was sonst der gesunden Lehre widerspricht. Mit anderen Worten, zu welchem Zweck sind denn die zehn Gebote gegeben? Antwort: Gott hat sie niemals gegeben, damit du dir einbildest, dadurch gerecht zu werden, gut zu werden, damit du dadurch ewiges Leben empfängst. Vielmehr ist das Gesetz gegeben, Sündern. Sündern. Damit sie von Sünden abgehalten werden, damit sie im Licht des Gesetzes Gottes erkennen, wer sie vor Gott sind, und damit sie eine Regel haben für ihr ganz konkretes Leben im Alltag. Das Gesetz ist gegeben, um Sünde einzudämmen, aufzudecken und uns um Wegweisung in dieser Welt zu geben. Es ist nicht gegeben, um Sünde zu beseitigen, um uns vor Gott gerecht zu machen oder dass wir vor Gott gut dastehen. Die letzte, die endgültige Antwort auf die Sünde ist nämlich das Evangelium von Jesus Christus. Es ist die Person und das Werk von Jesus Christus. Und damit kommen wir zum dritten Punkt unserer Predigt. Der Maßstab für gesunde Lehre ist das Evangelium. Ich lese nochmal Vers 10, zweiter Teil und Vers 11. Und was sonst der gesunden Lehre widerspricht, nach dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, das mir anvertraut ist. Was das Evangelium ist, das erläutert Paulus gleich in den nächsten Versen an sich selbst. Aber das wäre dann das nächste Mal dran. Hier ist gesagt, der Maßstab für die Gesundheit in der Lehre, für die gesunde Lehre, ist das Evangelium. Und im Licht des Evangeliums wirst du dann das Gesetz Gottes zu beurteilen und zu betrachten haben. Übrigens ist uns aufgefallen, nirgendwo im Neuen Testament sprechen die Apostel oder spricht Christus von einer richtigen Lehre. Aber er spricht von gesunder Lehre. Gerade hier in den Pastoralbriefen. Wir können dieses Wort auch übersetzen mit gesund machender Lehre. Meinetwegen sogar mit ganzheitlicher Lehre. Biblische Lehre führt nicht dahin, dass wir mehr wissen. Das vielleicht auch, ganz sicher, und das wäre schön. Aber die biblische Lehre ist eine gesund machende Lehre. Eine heilbringende Lehre. Eine Lehre, die auch unsere Beziehungen zueinander in Ordnung bringt. Heil macht. Das Endziel des Gebotes ist was? Vergessen wir es nicht. Es ist Liebe. Eine Liebe, an der wir und durch die wir genesen dürfen. Und diese Lehre, diese gesundmachende Lehre, sie hat eine Ausrichtung. Und das ist nicht meine eigene Seele, mein eigenes Leben, sondern das ist das Du, das ist der Andere. Daran werden wir heil. Wenn wir uns auf Gott ausrichten und auf unsere Nächsten. Dem Evangelium geht es, wie heißt es hier in Vers 11, um die Herrlichkeit Gottes. Um seine Ehre, um seine Größe. Darum sind wir heute hier im Gottesdienst zusammen. Nicht, weil wir so schön singen können. Natürlich sollen wir uns Mühe geben, auch zu singen und schön zu singen, aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir durch unseren Gesang Gott die Ehre geben. Indem wir uns im Gebet an ihn wenden, dass wir ihm die Ehre geben, ihm die Herrlichkeit. Und als wir vorhin das Bekenntnis gesprochen haben, das Bekenntnis zu dem dreieinigen Gott, da haben wir das getan, um mit diesen Worten auch Gott zu loben, wer er denn ist, was er getan hat. Darum sind wir hier zusammen, um Gott die Ehre zu geben. Gesunde Lehre. Lehre, die gesund macht, sie ist immer in Übereinstimmung mit dem Evangelium Gottes. Und da hörst du ganz sicher nicht, wenn du gut werden willst, dann musst du dieses oder jenes tun. Und dann hast du noch viel zu wenig von diesem oder jenem getan. Dann hörst du alles andere, nur nicht die Peitsche des Moralismus oder die Peitsche des Gesetzes, um dadurch Verdienste vor Gott oder auch vor dem Nächsten zu haben. Sondern da hörst du eine Botschaft. Da hörst du das Evangelium. Es ist vollbracht. Das Heilswerk durch Christus, es ist vollbracht. Jesus, er ist für Sünder gestorben, also auch für dich, sodass du dadurch im Glauben an das, was er getan hat, gerecht werden kannst. Das Evangelium, es ist im Kern die rettende Nachricht, dass für deine Not, für deine Sünde, für dein Elend, auch für deine geheime Verzweiflung jemand vollkommen bezahlt hat. Das Ganze ist das Werk des Gottes, von dem Paulus hier sagt, dieser Gott ist glückselig. Das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes. Warum? Weil das Heilswerk vollbracht ist auf Golgatha. Nein. Nein, ihr Lieben, das Gesetz, es macht uns nicht gerecht und es macht uns schon gar nicht gut. Es rettet uns nicht. Es ist das Evangelium. Es ist das Evangelium, in dem du nicht mehr hörst, das musst du tun, sondern in dem du hörst, das ist getan. Dann wirst du das Gesetz nicht verachten. Nein, nein. Aber du weißt, wozu das Gesetz gegeben ist. Du weißt, das Gesetz ist gut, wenn man es gesetzmäßig gebraucht. Wenn man es so gebraucht, dass man dadurch vor Gott nicht gerecht werden will, nicht ewiges Leben bekommen will, sondern wenn du es gebrauchst als ein Riegel gegen sündiges Verhalten, als ein Spiegel, in dem du dich im Licht Gottes erkennst, wer du vor ihm bist, und als Regel für dein praktisches, alltägliches Verhalten. Paulus will, dass Timotheus das weiß und das über das Gesetz Gottes verkündet. Und das sollen wir auch wissen, zur Ehre, zur Herrlichkeit des glückseligen Gottes. Amen.